Wir befinden uns bei der Mishnah von Masechet Sotah, wir sind im ersten Kapitel Berg Aleph in der vierten Mishnah Dalet. Es geht nun weiter mit der Sotah, mit der Frau, die abtrünnig geworden ist. Man meint quasi, sie hat sich separiert mit einem anderen Mann, obwohl sie ihr eigener Ehemann sie doch davor gewarnt hatte. Sie wurde hierbei von zwei Zeugen gesehen. Sie waren schon bei dem lokalen Gericht und nun schickt das lokale Gericht sie zum großen Gericht, zum Gericht der 71 Weisen nach Jerusalem, nach Jerusalem. Hayuma alinota levetin hagadol Jerusalem. Man bringt sie also dorthin zum großen Gericht der 71 Weisen in Jerusalem. Die sind gesessen in einer Kammer beim Beit HaMikdash und dort jetzt nicht, man droht ihr nicht, aber man redet auf sie ein, man versucht sie zu überzeugen. So wie man auch einredet auf die Zeugen, die über eine Person ausgesagt haben, wo es hier um die Capital Punishment, um die Todesstrafe geht. Worum geht es hierbei? Wenn zwei Zeugen jemanden gesehen haben bei einer Untat, bei einer Sünde, auf die Strafe die Todesstrafe ist, und zwei Zeugen haben das gesehen, dann sagen sie ja aus. Und man spricht, sozusagen das Gericht dort spricht dann eben auf diese Zeugen ein, dass sie nur ja keine Lüge sagen sollen, denn es handelt sich ja hierbei um ein Menschenleben, das sonst eben hier dann zum Tode verurteilt würde. Auch bei der Frau ist es so weit, dass wenn sie, tatsächlich sie beteuert, dass sie die Wahrheit gesagt hat und nicht Geschlechtsverkehr mit dem anderen Mann hatte. Ja, sie war mit ihm separiert in einem Raum, quasi alleine für eine ausreichend lange Zeit, um Geschlechtsverkehr zu haben, aber es ist nicht dazu gekommen, beteuert sie wohl. Allerdings sozusagen, dann muss sie ja dieses spezielle Elixier, dieses spezielle Wasser trinken. Und das Besondere daran ist, man schreibt da mehrere Psukim hier auf ein Pergament und das mit dem Namen von Gott, mit Gottes Namen, das löscht man dann in diesem Wasser auf. Das ist eine, an und für sich darf man das nicht machen, Gottes Namen auslöschen ist ja strengstens verboten. In diesem Fall aber hier ausnahmsweise ist es sehr wohl erlaubt. Aber um das nicht machen zu müssen, redet man auf sie ein und sagt, du bitte gib doch einfach zu, dass du fremdgegangen bist. Ja, und dann wirst du geschieden von deinem Mann, du kriegst keine Ktuba, aber dann müssen wir das nicht machen mit dem Auslöschen, beziehungsweise solltest du die Unwahrheit sagen, dann eben auch so wie mit diesen anderen Zeugen, was hier gemeint ist, dann würde dich dort doch ein furchtbarer Tod ereilen. Also geh doch nochmal in dich. Wir umrimmler, und man spricht auf sie ein, man versucht sie zu überzeugen, man sagt dir, Biti, mein Kind, harbe jain ose, schau, vielleicht habt ihr ein bisschen zu viel getrunken, Wein gehabt, das macht lustig, bist du dann vielleicht zur Sünde gekommen, kommt vor, ja, habe es Schokose, oder du warst vielleicht zu leichtsinnig, ja, zu viele Späße gemacht und ihr wart quasi zu leichtsinnig hier unterwegs und dann dabei ist es zur Sünde gekommen, kommt vor, ja, habe Yaldut Osa, vielleicht warst du zu kindlich in deinem Auftreten und warst noch nicht erwachsen genug. Also man versucht dir zu sagen, es wäre auch zu verstehen, hättest du die Sünde gemacht, es ist nicht richtig, aber man muss die Umstände mit berücksichtigen und dann gib es zu. Ja? Habe Schrenimaraimosim, auch schlechte, böse Nachbarn haben auch schlechte Nachbarn, haben einen schlechten Einfluss auf einen, vielleicht wurdest du schlecht beeinflusst von jemandem anderen. Und man versucht sie sozusagen so damit zu überzeugen, ihr damit quasi Empathie ihr gegenüber zu zeigen, damit sie das nur ja zugibt, damit man eben diesen Akt nicht weiter hier vollziehen muss. Oder man sagt auch, man sagt, ja, mach es doch um Gottes Willen, nicht um Gottes Willen, sondern um Gottes Namen, nämlich dass eben dieser Name hier nicht aufgelöst werden muss. Der Name Gottes würde ja sonst aufgelöst werden, wenn du weiterhin so quasi so stur bleibst und darauf beharrst, vielleicht hast du ja eben doch gesündigt und dann wäre das doch eine furchtbare Sache, wenn wir das hier machen müssten und den Namen Gottes hier im Wasser auslöschen. Shiloimache alamein, dass er eben nicht im Wasser ausgelöscht werden soll. Wir umrim lefaneh dvarim she'ena kedai leshom'an. Ja, und man sagt ja auch, man berichtet ja auch von Begebenheiten, die eigentlich sie nicht würdig ist, diese Begebenheiten überhaupt zu hören. Hi, v'chol mishpachat bet avir, sie und ihr ganzes Elternhaus, das wohl auch dort vor Ort ist, ja, die unterstützende Familie von ihr und auch die, weil, naja, sie hat sich auf jeden Fall nicht richtig verhalten, dass sie jetzt hier unabhängig jetzt von der Drohung, dass sie hier sich separiert mit einem fremden Mann, das darf man ja sowieso nicht machen. Noch dazu hat ihr Mann sie davor gewarnt und sie hat es trotzdem gemacht. Also richtig hat sie sich so und so schon nicht verhalten. Und das kommt wohl nicht, der Apfel fällt nicht halt vom Stamm. Ihre Familie werden wohl auch nicht die großen Gerechten und die großen frommen Menschen sein. Und man redete, was sind das für Sachen, von denen man ihr hier erzählt? Man sagt ihr, dass sozusagen auch im Zuge der jüdischen Geschichte, die großen Heroen der jüdischen Geschichte haben auch gesündigt und haben sich aber nicht geschämt, es zuzugeben. Ja? Ja, da war es Yehuda und Tamar zum Beispiel in der Tora oder Reuven und Bilha, also es kam schon zu solchen Fehltritten, man hat sie zugegeben, so auch du, gib doch zu, dass du hier einen Fehler begangen hast und dass du doch tatsächlich mit ihm, mit diesem anderen Mann Geschlechtsverkehr hattest. Wir befinden uns bei der Mishnah von Masechet Sotah. Wir sind im ersten Kapitel, Perek Aleph in der fünften Mishnah. Mishnah, hey, im Amrat Me'ani, wenn die Dame, um die es ja hier geht bei der Sotah, wenn sie es zugibt tatsächlich, sie hat sich vielleicht überzeugen lassen von all dem Einreden, was ihr das Höchstgericht in Jerusalem in der letzten Mishnah, ja, wie man auf sie eingeredet hat. Und nun sagt sie Me'ani, ja, tatsächlich, ich bin fremd gegangen, ich hatte Geschlechtsverkehr mit einem fremden Mann, außerehelichen Geschlechtsverkehr, dann in so einem Fall macht man das Prozedere nicht mehr weiter. Sie hat es ja nun zugegeben, Shoveret Ktubata, das heißt jetzt nicht, dass sie ihre Ktuba, den Ehevertrag bzw. die ihr zugesagte Summe in so einem Ehevertrag, der wird ihr ja gesagt, dass wenn sie sich scheiden lässt, per Ehevertrag, dann steht ihr eine bestimmte Summe Geld hier auch zu. Nur in so einem Fall dann Shoveret Ktubata. Das heißt nicht, dass sie die Ktuba, diesen Ehevertrag zerbricht. Das passiert im Endeffekt. Aber sie in so einem Fall, sie gibt eine schriftliche Bestätigung, wo sie eben festhält, ja, ich bin fremd gegangen und damit habe ich meine Ktuba, also dieses Geld eben, das mir zustehen würde, verwirkt. Es steht mir nicht mehr zu. Wie immer im Rat der Horani, aber wenn sie weiterhin darauf besteht und sagt, nein, 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 ich bin nicht fremd gegangen, ich bin unschuldig, ich werde ja unschuldig hier beschuldigt, ich hatte tatsächlich keinen Geschlechtsverkehr, da ich bin noch immer rein, ma'alinota leshar ha'mizrach, dann bringt man sie zum Osttor. Sha'al Petach Shar Nikanor. Das heißt, zuerst bringt man sie zum Osttor beim Beit HaMikdash hin und dann bringt man sie wieder zurück zum Nikanor-Tor. Und im Endeffekt ist das ein Umweg, den sie hier dann gehen muss. Und das ist, um ihr noch Bedenkzeit zu geben, während sie hier geht, voller Schmach und Schande, dass sie vielleicht doch noch mal in sich geht. Vielleicht, ne, kann man das auch nennen, Zeit schinden. Auf jeden Fall gibt man ja noch Bedenkzeit, sich das noch zu überlegen. Shesham Sotot, denn beim Nikanor-Tor, dort werden den Sotar-Frauen, dort wird ihnen dieses Elixier, dieses bestimmte Wasser wird ihnen da verabreicht und auch dort und Metaharin Etayoldot, auch Frauen, die ein Kind zur Welt gebracht haben, müssen danach eine bestimmte Zeit der rituellen Unreinheit einhalten. Danach reinigen sich rituell, müssen aber, bevor sie wieder Opferfleisch essen können, bevor sie wieder das Heiligtum betreten dürfen, nämlich die Azara, also den Tempelvorhof betreten dürfen, das ist eine bestimmte Form der rituellen Reinheit notwendig. Davor müssen sie ein Opfer bringen und das bringen sie eben auch eben im Nikanor-Tor, denn im Torbogen dieses Nikanor-Tors, das ist noch nicht der quasi geheiligte Bogen und dort können sich diese Frauen noch aufhalten. Sie müssen selbst vor Ort sein, denn bei ihrer Anwesenheit müssen diese Opfer dargebracht werden. Hinein können sie aber nicht, weil sie ja noch nicht rein sind, also müssen sie sich dort an diesem Torbogen müssen sie sich aufhalten. Das passiert auch dort und mit Taharin et HaMetzorim auch jene Personen, die mit dieser göttlichen Strafe der Zaraat befallen wurden. Das bekommt man ja für verschiedene Vergehen, vor allem für Lashon Hara bekanntermaßen, also die üble Nachrede, wird man dann, kann man dann geschlagen werden von Gott mit Zaraat. Das ist eine bestimmte Form von einer, es wirkt wie eine Hautkrankheit, beziehungsweise kann sich die auch manifestieren an den Hauswänden und an der Kleidung, ohne jetzt näher ins Detail zu gehen. Auch davon kann man sich wieder reinigen und aber auch dafür ist dann ein Opfer notwendig. Sie sind ja aber eben noch nicht ganz unrein, aber um eben Opferfleisch wieder zu essen und um wieder sich auf den Tempelvorhof zu begeben zu dürfen, müssen sie eben ein Opfer bringen und auch das bringen diese Metzoraim, die noch eben diesen Unreinheitsstatus haben, ebenso dort Sha'ar Nikanor im Torbogen des Nikanor-Tores. Der Kohen, Oches Bivgader, ein Kohen greift voller Wut und quasi energisch greift er ihr an den Kragen und zieht dort ab, im Nikreu, wenn ihr Kleidungsstück dann eingerissen ist, dann sei es so, dann ist es eingerissen, im Nifremu, wenn es sogar in mehrere Stücke zerrissen wurde, dann sei es so, dann ist es zerstückelt worden. Das ist eine Form der öffentlichen Zurschaustellung, der Schande, dass man nun an dieser Frau hier sich abzeichnen, bis er ihr Herz, sozusagen wird das hier beschrieben, freistehen lässt, Soter und auch ihre geflochtenen Haare macht er auch auf, sozusagen er stellt sie hier wirklich zur Schau, man zeigt hier, dass es sich hierbei um eine Schande handelt, wieso, wie sich diese Frau hier verhalten hat. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda lehrte, immer ja Liban nae loya megaleo, wie immer ja Searan nae loya sotro. Wenn es sich hierbei um eine schöne Frau gehandelt hat, ja, die einen schönen Körper hat, beziehungsweise schöne Haare hat, dann hat man das nicht gemeint, so meint Rabbi Yehuda, denn es befanden sich ja dort auch junge Leute, ja, junge Kohanim auch, die, wenn sie das gesehen haben, die Blöße der Frau gesehen haben, kann es sein, dass sie sozusagen davon angeregt wurden und das wollte man nicht machen. Das heißt, bei schönen Frauen, so meint Rabbi Yehuda, hat man das nicht gemacht. Die Chachamim, die Weisen allerdings, sind ja anderer Meinung als Rabbi Yehuda und sagen, dass das ebenso bei schönen Frauen gemacht wurde, denn es ist hier so, dass es wichtiger war, die Frau zu beschämen in der Öffentlichkeit, sie hier zur Schau zu stellen und man das quasi dann. Dass sich dann vielleicht jemand hier sozusagen an ihrer Blöße das vielleicht schön findet, das hat man dann quasi außer Acht gelassen, aber man muss doch sehr wohl das machen, denn es ist auch so von der Tora aus her vorgeschrieben. Und was Rabbi Judah meint, ist, dass die Chachamim die Möglichkeit haben, in bestimmten Situationen hier auf Sheve Alta zu setzen, also sozusagen sich passiv zu verhalten, auch wenn es von der Tora aus her einen Auftrag gibt, etwas zu tun, haben die Weisen die Möglichkeit zu sagen, wir machen nicht etwas aktiv dagegen, aber wir verhalten uns passiv. So meint Rabbi, da müsste man sich hier verhalten. Die Weisen sagen aber nein, es ist vorgeschrieben, dass man sich so verhalten muss, also muss man das auch machen. Und das alles, wir könnten ja hier auch meinen, naja, vielleicht hat sie ja eben keinen Geschlechtsverkehr begangen und insofern ist sie vielleicht unschuldig. Bitte beachten wir, dass sie eben nicht gänzlich unschuldig ist. Sie hat sich sehr verwerflich verhalten, dass sie sich mit einem per se, mit einem fremden Mann hier separiert hat, aber vielmehr noch, nachdem ihr eigener Ehemann sie noch davor eindringlich gewarnt hat, dass sie vor zwei Zeugen, dass sie das ja nicht machen soll, dann macht sie es trotzdem. Das ist eine sehr verwerfliche Handlung und dafür allein gebührt ihr schon diese Schmach, die ihr nun zuteil wird.